Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute mit der 112. Folge und dem 81. Interview. Das habe ich mit Michael geführt, den du möglicherweise schon aus Folge 5 kennst. Damals war das ja hier alles noch ein bisschen anders. Die Gespräche waren kürzer und gingen nicht so in die Tiefe. Das haben wir ja alles so ein bisschen geändert. Freu dich also auf ein gutes Gespräch. Bevor ich auf das Gespräch eingehe, noch ein Dank. Ich habe eine Spende für Brausen bekommen. Danke für deine tolle Arbeit. Ich möchte aber nicht, dass mein Name erwähnt wird. Und das tue ich natürlich hier auch nicht. Ich danke und freue mich, dass du ein treuer Hörer oder eine treue Hörerin bist. Mehr wird nicht verraten. Vielen Dank dafür. Und ich möchte auch tatsächlich denen danken, die sich bei mir gemeldet haben, damit wir lustige Gespräche führen können. Lustige Gespräche über ein ernstes Thema. Und so kann ich euch versprechen, dass es in den nächsten Wochen noch wieder einiges zu hören gibt. Unter anderem auch zweimal wieder, wie ich mein tolles Mikrofon nicht ansteuere. Aber es geht ja im Podcast auch nicht um mich, sondern um meine Gesprächspartnerin und Gesprächspartner. Und damit zu Michael. Wir haben das letzte Gespräch im November 21 geführt. Seitdem ist viel passiert. Michael erzählt, wie er das so erlebt hat mit der Nüchternheit. Damals war er 500 Tage nüchtern. Jetzt kann man noch ein bisschen was draufzählen. Und wir sprechen über ein anderes sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem sich Michael leider gut auskennt. Und zwar geht es um Essstörungen bei jungen Menschen, insbesondere, weil Michael da Erfahrung hat, auch bei jungen Männern und Jungs. Ein Gespräch vielleicht der etwas anderen Art. Ich verspreche, es wird lustig, es wird spannend. Freu dich drauf, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Michael. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Kai, da sind wir wieder.
Da hey, sind wir wieder. Ich habe eben in der Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich geguckt, wann haben wir eigentlich gesprochen?
Also, November 23.
Genau, am 18. November ist die Folge rausgekommen, Interview mit Michael. Und dann habe ich mir das Intro angehört und da habe ich gedacht, alter Schwede, ey, war ich da noch klein, jung und unerfahren? Ist ja unglaublich. Und ich dachte tatsächlich, dass wir gesprochen haben, als ich schon ein bisschen erfahrener und gesettelter war. Aber du warst tatsächlich ja einer der allerersten in meinem Podcast, ne?
Ja, Folge 5 war das, glaube ich, ne?
Ja, genau, Folge 5.
Ja, ich hatte dich bei Dennis gehört, dann habe ich dich angeschrieben, dann ging das eigentlich relativ schnell. Da war noch die Zeit, wo du so 20 Minuten machen wolltest.
Genau. Und unsere Folge war ja dann auch irgendwie 35 Minuten oder sowas, glaube ich.
Ja, irgendwie.
Ja. Nee, lustig. Also, warum sprechen wir nochmal? Es ist inzwischen sind anderthalb Jahre vergangen und damals in dem Interview hattest du ja gesagt, dass du mit deinen Kumpels nach Malle fährst. Ja. Ich habe dir denn ja ein paar kluge Weisheiten aus dem Fernen Osten mitgegeben. Die hast du denn ja auch umgesetzt. Dann hast du ja auch danach noch ein Feedback gegeben. Das habe ich ja dann auch veröffentlicht. Aber auch seitdem ist ja schon wieder ein gutes Jahr vergangen. Und ich möchte gerne mal von dir hören, jetzt als Langzeit-Nichts-mehr-Trinker, wie das so funktioniert, ob es noch Momente gibt, wo du denkst, schwach werden zu können. Und so weiter und so fort. Also damals, als wir sprachen, November 21, waren es 500 und ein paar zerhackte Tage, die du nicht getrunken hast. Hast du einen Überblick, wie lange du jetzt nichts mehr trinkst?
Natürlich, 1046.
Ah, ja, sehr gut.
Klar.
Das sind gute ja, 3 Jahre.
Ja, bald jetzt. Im Juni sind es 3 Jahre. Ja. Im Juni werden es 3 Jahre. Und ich muss sagen, nee, also, dass ich irgendwie wanke oder dass ich irgendwie das Problem habe nochmal, dass der Alkohol an mir zerrt, habe ich nicht. Wie gesagt, wir haben gesprochen im November 21, dann war ich ja im Juni 22 auf Mallorca, war eigentlich die beste Tour, die ich je gemacht habe, weil ich nicht der ganze Tag bestand nicht raus, wo ist mein Schlüssel, wo ist mein Handy, wo ist mein Portemonnaie, wo ist mein Freund und alles wieder von vorne, sondern es war wirklich eine entspannte Tour und seitdem denke ich, kann mich eigentlich auch nichts mehr aus der Bahn werfen. Also da habe ich alles gesehen und alles gehört und alles easy. Ne? Und jetzt sind es bald 3 Jahre. Ich hab jetzt den dritten Sommer bald. Ich habe schon 2 Weihnachten und eigentlich alles zweimal erlebt. Und auch wie wir so abseits des Podcasts mal immer schon mal miteinander geschrieben und gesprochen haben, viele Krisen gemeistert, viel um die Ohren gehabt. Und es gab eigentlich keinen Tag mehr, wo ich gedacht habe, jetzt noch mal ein Bier. Also das ist eigentlich, oder ein Schnaps, das ist vorbei.
Mhm. Da können wir ja jetzt aufhören zu reden.
Ja, tschüss.
Erzähl doch mal, also erstmal deine Tour damals nach Malle, da hatte ich ja wirklich Bedenken, ob das jetzt so eine gute Idee ist, weil deine Kumpels ja auch stramm am Glas sein können. So hatte ich das verstanden oder in Erinnerung. Genau. Ne? Und wie war denn das für dich? Das war ja dein erster richtiger Ausflug mit Kumpels, also mit deinen Trinkkumpels, denn auch noch auf der Insel, wo immer mal was schiefgehen kann. Wie war das für dich? Erzähl mal, ich finde das ganz, ganz spannend. Da haben wir ja, glaube ich, nie so richtig mal drüber gesprochen danach.
Also eigentlich bin ich da ja echt voller Stolz so als nicht trinkender Freak hingefahren, wo ich gesagt habe, ha, ja, ne, also ich hatte da kein Problem mit. Ich habe auch wirklich nur Wasser getrunken. Ich trinke jetzt auch seit über einem Jahr weder Cola noch Energy, sondern ich habe wirklich nur Wasser und ein bisschen Tee getrunken. Und es war einfach der entspannteste Urlaub, den ich da in all den Jahren gemacht habe. Also mein Freund hat dadurch natürlich auch ein bisschen weniger getrunken. Wir haben sonst immer gegenseitig befruchtet, so weiß ich, der ein Bier, dann hatte ich auch eins und umgekehrt. Und wir sind tatsächlich jeden Morgen da an der Playa ein Stündchen spazieren gegangen. Und nach einem Frühstück haben wir uns an den Strand gehauen, er hat sich betrunken, ich habe auf ihn aufgepasst. Aber ich habe da auch wirklich keinen Stress mit gehabt. Also wir sind dann einen Nachmittag sind wir in Bierkönig und da hat er schon so viel drin. Und dann hat er da noch einen Rum Cola getrunken, einen Liter und da ging gar nichts mehr. Und da wollten wir eigentlich noch ein Konzert sehen und da waren noch Bekannte da und dann sagten die, ja, was machst du denn jetzt mit ihm? Habe ich gesagt, ja, wir kommen zusammen, wir gehen zusammen. Entweder bringe ich ihn ins Bett oder ich bleibe hier stehen. Also ich muss sagen, so im Gegensatz zu vielen anderen, die den Alkohol so meiden, mir ist es wirklich relativ wurscht. Also ich habe da keinen Stress mit, wenn um mich herum gesoffen wird. Und so habe ich da wirklich 4 entspannte Tage verlebt, habe Ecken gesehen, sagen, die kannte ich ja gar nicht.
Gesehen hast du bestimmt schon mal, ne? Aber gesehen hast du sie vorher bestimmt schon mal. Ne?
Ja, genau, aber relativ schnell vergessen. Und bin dann halt wirklich dann nach 4 Tagen ganz entspannt und auch richtig ganz gut erholt zurückgeflogen. Ne? Und jetzt in 28 Tagen steht der Trip wieder an.
Ja.
Und dann wird es genauso gut.
Mit wie viel Mann wart ihr da auf der Insel?
Wir sind zu 4 geflogen. Dann sind noch 2 Kolleginnen gekommen, da waren wir zu 6 und haben dann noch von meinem Freund 2 aus Hamburg getroffen, also in der Spitze waren wir 8.
Mhm. Und du warst der Einzige, der nichts getrunken hat?
Ich war der Einzige, der nichts getrunken hat, genau.
Ja. Wie war das für dich? Gut, da zu dem Zeitpunkt warst du ja dann schon gute 1,75 Jahre nüchtern.
Genau.
Fast 2 Jahre. Mhm. Aber wie war das für dich, wenn, ich meine, gerade auf Malle, wenn die sich da alle so einen reinballern und du denn da nichts trinkst, wie war das für dich?
Also ich übertreibe nicht, es war völlig easy. Ich hatte keine Sekunde ein Problem, überhaupt nicht. Ich hatte auch kein Problem mit sturzbetrunken um mich rum. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich habe mich da auch nie so gesehen, dass ich da mal irgendwann ohne einen Schluck Bier oder Schnaps sitzen würde. Aber es war einfach für mich völlig normal. Und ich bin jetzt auch nicht los und missioniere die anderen und sage, ja, guck mal, trinkst du schon wieder ein Bier? Da soll jeder Jeck machen, wie er ist, wie man hier bei uns sagt. Und das war ganz easy. Das war echt ganz easy. Nur Problem.
Das wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn du losgegangen wärst und gesagt hast, müsste ich schon wieder ein Bier trinken? Das hätten die wahrscheinlich denn so mittellustig gefunden irgendwann, ne?
Klar, wenn ich mir mein Wasser geholt habe, habe ich den 6er San Miguel mitgebracht, alles gut. Ich meine, das ist ja mein Weg, das ist ja nicht der Königsweg, der da gegangen ist. Und ich sage, ich mache das jetzt so, weil es nicht anders geht. Und wenn die anderen meinen, sie müssen nicht da einen auf den Tacho spüren, alles gut. Also da bin ich jetzt nicht der Moralapostel. Posten, ja. Ne? Also alles gut.
Und wie war das für deine Kumpels?
Für die war auch easy. Mhm. Die hatten immer einen, der hat hinter denen aufgeräumt. Und der konnte dann am nächsten Tag sagen, wie der Abend geendet hat. Und dann war eigentlich gut. Problem bei mir war auch immer in den Jahren zuvor, ich war immer so auch der Vortänzer. Also ich habe animiert, komm, trinken, trinken, trinken und hier und da und geholt und gemacht. Also ich war schon ein ziemlicher Einheizer. Dadurch, dass ich da weggefallen bin, haben sie per se vielleicht ein bisschen weniger getrunken. War immer noch viel, aber unterm Strich haben sie vielleicht das ein oder andere Bier immer nicht getrunken. Aber die haben gut gefeiert, alles gut, alles gut.
Ja, cool. Und jetzt fahrt ihr wieder hin.
Jetzt fahren wir wieder hin, aber in schmaler Besetzung zu zweit, die anderen können nicht. Und ja, muss man jetzt mal sehen. Also ich sag mal, im letzten Jahr hat mein Freund auch viel geschlafen. Wahrscheinlich wegen der Zeitverschiebung.
Genau, und da war ja
was. Das können einsame Tage werden, wenn er dann um 18 Uhr schläft, aber gut, das werden wir schon hinkriegen.
Zeitverschiebung, ja, ist gut. Okay, also du bist auf alles vorbereitet.
Ja, absolut.
Aber eine Schiebkarre nimmst du nicht mit, um ihn da reinzuladen, denn wenn er müde wird. Nee,
den kriegen wir schon, irgendwie kriege ich den schon hin. Also wenn er dann irgendwo mal liegt, dann setze ich mich mal neben ihn und irgendwann kriege ich ihn immer wach und dann läuft das. Also das heißt gut.
Ja. Jetzt bist du ja einer derer, mit denen ich hier spreche, der am längsten nüchtern lebt. Und jetzt sag mir doch bitte mal, hast du im letzten Jahr erlebt, dass sich noch mal was verändert hat bei dir?
Jo, auf jeden Fall würde ich sagen. Also ich sag mal, ich glaube, das geht bestimmt vielen so, als man den Entschluss gefasst hat, ich trinke nichts mehr, war dann erstmal so dieser Entschluss, ja, ich trinke nichts mehr. Aber so der Weg, der dahinter steht, wo man auch über andere Themen nachdenkt, wie man sich auch selbst nochmal neu erkennt und erfindet und Seiten an sich entdeckt, die man vielleicht früher immer weggesoffen hat, das hat immer in Teilen noch gar nicht aufgehört. Also ich habe immer, wie gesagt, wie ich eben sagte, ich war immer so der nach vorne Typ und drauf und auf die Barrikaden und jetzt geht's rund und Heidewitzka. Habe dann aber feststellen müssen, so bin ich in vielen Bereichen gar nicht. Also ohne Alkohol bin ich dann manchmal doch eher so der Beobachter und ein bisschen ruhiger, nicht weniger lustig, aber ich bin nicht mehr so diese Rampensau, die ich damals war, wo ich gedacht habe, die wäre ich halt. Ne? Und es beschäftigen mich dann Themen, die, wo ich gedacht habe, naja, die haben mich eigentlich nie so interessiert. Ne? Also ich finde, die Reise, die fängt erst zu sich selbst, die fängt erst mit der Zeit an. Also der Schritt zu sagen, ich trinke nichts mehr, ist okay. Aber die Veränderungen, die da kommen, die habe ich vorher nicht kommen sehen.
Also auch im letzten Jahr, wo du dann schon über ein Jahr nüchtern warst. Und was sind das für Themen, mit denen du dich dann jetzt beschäftigst, an die du vorher nicht gedacht hast? Kannst du das sagen?
Also ich beschäftige mich, ich habe immer viel über mich nachgedacht, aber ich beschäftige mich wirklich echt intensiver auch mit mir und mit meinen Macken und was ich so, ja, so Eigenarten und so Sachen, die ich so an mir entdecke und die mir eigentlich so in der Draufschau gar nicht so gefallen, die mir vorher vielleicht gar nicht so aufgefallen sind. Dann hatte ich dir auch schon mal erzählt, meine Tochter hat eine schwierige Zeit hinter sich. Aktuell immer noch, die ist psychisch sehr angeschlagen und da sind halt Themen, da lese ich mich ein in Bereiche, sag ich mal, inneres Kind oder andere Themen, die Psyche und die Sachen betreffen. Und das sind halt spannende Themen, die ich früher auch angerissen habe, aber die ich nie so vertieft habe. Ich habe jetzt vor, warum auch immer, vor 9 Monaten mit so Senioren-Yoga angefangen, nee, mit normalem Yoga, hätte ich mir nie träumen lassen. Ist auch in Teilen immer noch sehr erbärmlich, was ich da mache. Aber das sind so Sachen, die sind einfach gekommen. Also es gibt so Themen und es gibt so Sachen, die kommen einfach. Oder ich fahre dann nochmal ein Hündchen mit dem Fahrrad abends, wenn das Wetter gut ist. Oder wenn ich mit dem Hund gehe und dann freue ich mich auf einmal, wenn ich da einen Sonnenaufgang sehe oder ein paar schöne Blumen oder ein paar Vögel höre. Klingt kitschig, aber das habe ich vielleicht früher in dem Wahn und in dem höher, schneller, weiter und mich betäuben-Modus habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ne? Und das hat bis jetzt noch nicht aufgehört. Ne? Also da ist wirklich, wo ich sage, das ist immer noch spannend. Da kann ich mich immer noch selber überraschen.
Cool. Und diese, wie ist das für dich, diese Themen, wo du sagst, die entdecke ich jetzt an mir, meine Macken oder irgendwelche Macken oder Eigenarten, die du möglicherweise an dir hast, ja, die ich jetzt nicht kenne und auch nicht, du musst auch nichts von erzählen. Aber wie ist das für dich? Jetzt, wo du es nicht mehr wegdrückst mit noch einem Bier oder einfach Lampen aus, ist das schwierig oder ist das spannend und macht das Spaß, auch Macken zu entdecken und daran zu gehen?
Ich glaube, es ist eine Mischung von beiden. Ne? Also manche Sachen sind schwierig. In der Rückschau, sage ich mal, habe ich schon auch vor Jahren wirklich Kapriolen geschlagen, wo ich mich heute so schon echt schäme. Ne? Wo die Scham auch mir körperlich wehtut, wo ich denke, mein Gott, was warst du für ein Idiot. Ne? Wo ich getrunken habe und ja, keine Ahnung, dann noch irgendwie versucht hat, dem Kurzen eine Geschichte vorzulesen und keinen geraden Satz lesen konnte, wo ich denke, was warst du für ein Idiot, ne? Das sind Sachen, die kommen, die ploppen auf, die kriege ich auch nicht weg. Die sind halt einfach so, wie so Flashbacks und so andere Sachen halt. Ich bin ein ziemlich unruhiger Typ und bin auch ein ziemlich ungeduldiger Typ. Da werde ich nicht wegkriegen, aber ich versuche halt jetzt schon mal dann nicht immer mein Umfeld anzustecken und irgendwelche Sachen zu machen, die jetzt absolut nicht nötig wären und versuche halt mich mehr mit mir selber zu beschäftigen, so ein bisschen die Ruhe zu finden. Die Mitte finde ich so ein bisschen abgedroschen, aber so ein bisschen mehr in mir selber zu ruhen und manche Sachen halt nicht mehr zu machen, manche Sachen vielleicht ein bisschen anders zu machen, mehr Zeit für die Familie, für die Kinder und auch für mich aufzuwenden, was früher halt einfach oft im Bier verschwunden ist. Ne?
Mhm. Das heißt, du hast die Zeit damals dann verplempert, wenn du getrunken hast.
Also, das nimmt man nicht wahr in dem Moment, aber ist halt so, wenn ich einen stressigen Tag hatte, da gab es auch den einen oder anderen Tag, da habe ich dann auf dem Weg aus dem Büro nach Hause an der Tankstelle mir noch zwei halbe geholt und bin dann nach Hause gefahren für die Fahrt. Ne? Und das ist natürlich komplett verplempert. Ne? Dann kommst du zu Hause an, bist ein bisschen angezündet. Ja, und dann bist du halt einfach nicht der, den die anderen eigentlich verdient hätten. Ne? Und das ist eigentlich schade.
Mhm. Wie geht denn deine Frau damit um, dass du jetzt anders bist als die Jahre davor?
Also sie trinkt noch Alkohol, das ist auch völlig okay, nicht viel, aber sie trinkt schon mal gerne ein Gläschen Wein und so. Und da habe ich auch, wie gesagt, kein Problem mit. Sie ist, also ich war schon immer sehr nachdenklich, aber sie ist manchmal so ein bisschen, denkt, puh, jetzt beschäftigt sie sich mit noch mehr Themen. Aber insgesamt ist sie natürlich froh und glücklich, dass ich so unterwegs bin, dass sie sich immer auf mich verlassen kann und weiß, okay, wenn ich jetzt mit einer Freundin weggehe, wenn ich jetzt das und das mache, dann komme ich nicht nach Hause und er hat sich fünf plus Bier reingezogen, sondern so wie ich ihn verlassen habe für den Abend, so werde ich ihn auch wieder vorfinden. Also ich bin da für sie schon verlässlicher geworden und das beruhigt sie auch und macht sie schon stolz. Ne? Und natürlich ist man im besoffenen Kopf auch immer wieder in irgendwelche Situationen reingestolpert, die auch mal anders als gut hätten ausgehen können. Und so Sachen gibt es halt jetzt nicht mehr. Also die Sorge, dass ich irgendwo mir das Genick breche bei irgendwelchen Touren, die hat sie halt auch nicht mehr, weil ich schon immer sehr gut klar und senkrecht nach Hause komme.
Hm. Guter Punkt. Kennt, glaube ich, jeder, der eine Zeit lang zu viel getrunken hat und zu Hause einen Partner oder eine Partnerin hat. Die Sorge der Angehörigen, dass man sich selber irgendwie was antut, ja, durch den besoffenen Kopf. Also hinfällt, Bein bricht, Unfall, vors Auto fällt, eine Brücke runterstürzt im besoffenen Kopf. Das kann ja alles passieren.
Ja, klar.
Und ich glaube, das ist echt ein guter Punkt, auf den man mal achten sollte. Wenn man denkt, naja, ist ja mein Leben. Ja, nee, ist halt nicht nur mein Leben, sondern ich bin dann auch noch für andere verantwortlich. Ja, selbst wenn keine Kinder da sind, für die man tatsächlich ja verantwortlich ist. Aber der Partner, die Partnerin hat auch ein Anrecht darauf, einen heilen Partner, Partnerin zu Hause zu haben. Ne? Das finde ich ganz, ganz entscheidend.
Absolut, absolut. Man selber wäre ja auch in Sorge, wenn die Freundin, Frau, Partner, wenn die Haustür rausgehen, du weißt nicht, wie kommt er heute wieder, ne? Und aber es war halt, das können wahrscheinlich viele bestätigen, es war halt einfach selbstverständlich. Man ging auf Piste und ja, wird schon gut gehen, ne? Aber dass da zu Hause einer sitzt und sagt, oh Gott, ne, wann kommt der wieder? Ich weiß noch, da war so Karneval 20, das war so 4 Monate, bevor ich halt aufgehört habe zu trinken. Da waren wir in Mönchengladbach unterwegs auf einer Karnevalsveranstaltung mit so Mallorca-Sängern und ja, dann dahin und da war ich schon so angezündet und dann sind wir dahin und der Freund und ich, wir haben da Gas gegeben und dann habe ich dann mit voller Stolz habe ich dann den letzten Zug gekriegt. Der fährt ja hier aufs Land raus, immer spärlich. Ja, und dann penne ich 2 Stationen vor zu Hause ein und werde in Holland wach, weißt du? Ja. Und dann mit dem Taxi nach Hause, da war alles für die Katz, was ich da gemacht habe, weißt du? Und dann,
Scheiße.
Ja, dann denke ich auch, was eine Scheiße, dann hängst du jetzt hier, ne? Und weißt du, dann pennst du im Zug, da bist du mal ruckzuck ausgeraubt und so, dann hängst du da halt so mit Mitte 50 wie so ein Faktotum und das ist dann auch nicht mehr cool, ne? Und irgendwann denke ich, ja, die Zeit muss irgendwann vorbei sein, ne?
Ja, unbedingt, ja. Und ich finde nochmal, ja, also diese Verantwortung dem Partner gegenüber, das ist wichtig, ja. Und ich, tatsächlich, das ist für mich jetzt irgendwie wie so eine Erleuchtung, dieses zu sagen, naja, es wird schon nichts passieren, das ist halt echt egoistisch, ne?
Ja, absolut.
Zu sagen, nee, mir passiert nichts, die Frau sitzt zu Hause und weint oder macht sich Sorgen, ja. Der besoffene Kerl geht vielleicht schon gar nicht mehr ans Telefon oder lallt er nur noch rum und denkt, was passiert da? Genau, ja.
Ja, oder die WhatsApp werden immer kruder, ne, wo man denkt, Gott, was
so
macht er denn jetzt, ne?
Genau. Ja, was wir denn möglicherweise lustig finden, ist halt nicht lustig für die andere Seite, ne?
Überhaupt nicht, das stimmt wohl. Und da habe ich mich auch für manche Capriole, habe ich mich bei meiner Frau entschuldigt und habe gesagt, da war ich auch echt scheiße, ne? Also, da tut mir wirklich leid, dass ich da so ein Blödsinn zwischendurch gemacht hat. Ne? So ist sie da sehr entspannt und auch nicht nachtragend. Sagt, ja komm, ist gut. Ne? Ist so gewesen, ist nichts passiert, war nicht immer schön, aber komm, Schwamm drüber. Ne? Mhm. Aber die Sorge, dass ich da irgendwie, gerade wenn ich so Jungstouren gemacht habe oder nach Mallorca oder so, dass ich da irgendwie auf einmal auf die Idee komme, ich springe mal vom Balkon in den Pool oder so, ich glaube, die Sorge war nicht immer zu 100% unberechtigt.
Ja.
Das ist einfach scheiße dem anderen gegenüber.
Ne? Ja, ja. Und solche Stunts fallen dir heute auch noch ein aus der Vergangenheit? Jetzt, wo du so lange
nicht da bist? Mhm. Ja, ja, klar. Also, aber ich habe auch manchmal noch ein paar absurde Ideen, aber dann stoppen mich die Nüchternheit und sagen, ob das so gut ist, was du hier gerade vorhast. Ne? Aber es gibt so Aktionen, wie gesagt, die sind in Teilen lustig. Wir haben alle, glaube ich, viel lustige Sachen auch im betrunkenen Kopf erlebt, würde ich auch niemals kaputt reden. Aber es gibt auch wirklich Sachen, wo ich mich wirklich in der Rückschau, wie ich eben sagte, wirklich schäme, wo ich sage, ey, was für ein Trottel. Ne?
Mhm. Hat wohl jeder, der ab und zu mal zu viel trinkt oder getrunken hat, erlebt, solche Sachen, ja.
Ja, ja, und ich habe halt auch zum Beispiel, ich war jetzt noch einen 50. Geburtstag und da kreiste dann relativ schnell der Schnaps und dann merkt man dann auch ab einem gewissen Pegel, das war so 22 Uhr, dann gehört man noch nicht mehr dazu. Also da werden die Gags, die versteht man nicht mehr, die werden immer bierseliger, die Leute, geh auch nach Hause, ist gut, ist auch okay. Also ich würde dann, bin jetzt dann auch nicht, dann sag ich, ja, reicht jetzt hier, aber bis hier war gut und ihr macht jetzt den Rest und dann wird das gewesen sein, ne?
Mhm. Fehlt dir das, da denn noch bis zum letzten Glas mit durchzuziehen?
Nee, vor allen Dingen, wie oft kommt man sich nicht ans letzte Glas erinnern, ne? Also von daher, nee, fehlt überhaupt nicht. Also gar nicht.
Ja. Ja, und rückblickend betrachtet, so sehe ich das, ja, so Partys, wo ich dann noch bis zum Schluss geblieben bin, wurde es denn noch richtig gut, wurde es denn besser? Meist nicht.
Weiß ich ja oft nicht.
Oder so, ja. Aber dann trinkt man sich eine Party oder eine Gesellschaft schön. Und habe ich kürzlich gerade gelesen, ja, wenn du dir Leute nett trinken musst, dann sind sie nicht nett. Ja? Dann kannst du ihnen gleich aus dem Weg gehen.
Ja, und irgendwann kommen ja sowieso immer die gleichen Storys. Ne? Ob du dann um 10 oder um 1 nach Hause gehst, ich glaube, verpassen tust du nichts mehr.
Nee, genau. Das ist so. Stimmt. Finde ich spannend. Also, dass du auch an dir noch neue, alte Seiten entdeckst, ja, und auch noch mal so Revue passieren lässt, die Zeiten, wo du, oder die Aktionen, wo du echt Scheiße gebaut hast, ne? Finde ich ganz spannend.
Ja. Ich würde... Die kommen auch zwischendurch, sag ich mal, ungefragt und ungefiltert, wo ich dann denke, so und das tut mir dann wirklich manchmal körperlich weh, sich dieses Schämen, was ich vorher nicht kannte, wo ich dann da sitze und merke, so, da zieht sich alles zusammen. Ich denke, mein Gott, ey, wie warst du denn da drauf? Ne? Und das kommt immer wieder, das kommt dann nach knapp 3 Jahren. Das ist einfach, dafür waren es wahrscheinlich zu viele Storys, die ich dann da immer mal wieder nochmal so im Nachhinein aufarbeite für mich, wo ich sage, ja gut, kann ich eh nicht mehr ändern, aber ich kann es besser machen.
Genau. Ja, also zurückblicken ist vielleicht interessant, aber es bringt so richtig was nicht, ja, weil, genau, Blick muss nach vorne gehen.
Ja, total.
Ich kenne einen, der wollte mal seine ganzen dummen Stunts aus der Vergangenheit aufschreiben, chronologisch. Hat dann relativ schnell aufgegeben, weil das einfach nicht funktioniert. Das geht nicht, ja. Kannst auch so ein langes Leben dann nicht irgendwie also all das, was man mal Dummes gemacht hat, da kommen so viele Sachen plötzlich hoch. Ja, wenn du denkst, so, das Jahr hat 52 Wochenenden, an wie vielen sind da Dinge schiefgelaufen über x Jahre?
Ja, bringt ja auch nichts.
Wollte ich sagen, bringt ja am Ende auch nichts, ja. Also. Kannst du Buße tun, für jedes Mal einmal in die Kirche gehen, aber ja, du machst nichts anderes mehr.
Ja, das stimmt. Du wirst ein hauptamtlicher Büßer.
Genau. Ja, cool. Michael, ich möchte dich jetzt überraschen und zwar mit einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Da haben wir nicht drüber gesprochen, dass wir darüber sprechen. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, weil du da Fachmann aus erster Hand bist, nämlich Magersucht bei Männern.
Jo.
Ist dein Thema, ne?
Ist mein Thema. Also Magersucht im Speziellen, im Privaten und Essstörung bei Männern im Allgemeinen.
Ja, Essstörung, so war das. Essstörung, ja, genau. Ja. Erzähl noch bitte, ich glaube, im letzten Interview hast du das kurz angeteasert, da bin ich aber nicht drauf eingegangen, weil ich schnell durch mein Programm hecheln musste. erzähl mal bitte, warum du dich damit so gut auskennst, mit der Essstörung.
Ja, also ich bin 1992, warum auch immer, an einer Essstörung erkrankt. Bei mir war es eine Magersucht. Ich kann dir die Gründe nicht nennen. Ich kann dir auch nicht sagen, es gibt auch keinen Auslöser in dem Sinne. Sie war in meinen Augen auf einmal da, was aber wahrscheinlich nicht der Grund ist, und hat mich bis 2006, also 14 Jahre, begleitet, beschäftigt und hat mir verdammt viel Lebensqualität genommen. Ich bin dann um die Jahrtausendwende bin ich, nachdem ich jetzt 8 Jahre im Verborgenen gemacht habe, bin dann zwischendurch Marathon gelaufen. Das passte gut ins Bild. Man ist schön dünn. Man braucht sich nicht erklären. Wie gesagt, 8 Jahre einsamer Kampf. Hab dann versucht, mir Hilfe zu suchen. Und bin, wie gesagt, um die Jahrtausendwende, da war ich halt einfach gefühlten Alien, da gab es halt keine essgestörten Männer oder magersüchtige Männer und bin dann da wirklich relativ hilflos an verschiedenen Therapieeinrichtungen und so weiter abgeprallt und nach dem Motto, ja, hat man ja nicht und gibt's ja nicht und bin dann an eine sehr idealistische junge Diplompsychologin geraten, die bei der Caritas arbeitet und die hat mich dann ich sag mal, geknackt. Ich bin dahin auf Drängen der Familie, auf Drängen von einem Verwandten von mir, der ist Psychologe, der hat gesagt, du musst was tun, sonst wirst du das nicht schaffen. Und bin dahin, habe mich da als dicken Max hingesetzt und habe gesagt, ja so, jetzt, hier bin ich jetzt, eigentlich geht es mir gut, aber mir ging es halt gar nicht gut. Und die hat mich dann halt mit der Zeit geknackt. 2,4 war ich auch stationär in der Kur. Und bis 2,6 hat es gedauert, wo ich dann unterm Strich gesagt habe, so, ich bin da über den Berg und bin weitestgehend raus, die Muster ziehen und also die ziehen heute immer noch an einem in brenzligen Situationen. Da neigt man schnell dazu zu sagen, ich stelle das Essen ein, aber man hat Techniken und so Praktiken gelernt, um da besser auf sich aufzupassen. Und bis heute ist es halt wirklich leider so, dass gerade für junge Männer und Männer im Allgemeinen es kaum ein Angebot gibt, therapeutische Hilfe. Und das Problem, Essstörungen, Magersucht, psychische Erkrankungen in Form von Depressionen aller Couleur, ist auch leider immer noch in der Gesellschaft, finde ich, ein Zeichen von Schwäche. Man gilt also, wenn man depressiv ist oder wenn man Magersucht ist, oft auch eine Mädelskrankheit gewesen, man galt immer als schwach. Deshalb habe ich es auch im Verborgenen gemacht. Und irgendwann ich habe auch lange Zeit unter Pseudonym Sachen gemacht und irgendwann habe ich gesagt, das ist ja Quatsch, ich habe ja keinem was getan. Und habe dann einfach gesagt, so, das bin ich. Mir geht es heute gut und Geschichten können auch gut ausgehen. Die Medien zeigen meistens die Geschichten, die nicht gut ausgehen. Und von daher stelle ich mich heute hin, erzähle meine Geschichte als Laie. Ich bin ja kein studierter Psychologe oder Therapeut oder ähnliches. Erzähl meine Geschichte und sag, ja, man kann aus allem rauskommen, ne? Und da gibt es halt relativ viel und gutes Feedback.
Damals warst du 30 ungefähr, ne? Als es, nee, warte mal, erzähl mal, da warst du
92 war ich 24.
24 und dann bis, ja,
Ja, bis
38, Ende 30, ne?
36, 38.
Und du hast kannst keinen Auslöser festmachen, wie das losging.
Also ich habe mir viel Gedanken gemacht, was die Gründe gewesen sein können. Also man darf eins nicht unterschätzen oder eins nicht falsch einschätzen. Die Essstörung oder jegliche Form von ob Bulimie, Anorexie etc. sind immer nur Symptome, es ist nie die Krankheit. Also ich sag mal, wenn ich mich die ganze Zeit mit dem Nichtessen beschäftige, habe ich keine Zeit, um über die wahren Probleme nachzudenken. Da geht es nur darum, um Kalorien, um Gewicht, um Stärke, um Schwäche. Aber die Themen, die dahinter gingen, die mich wahrscheinlich in dieses Thema Essstörung, Magersucht reingeschoben haben, die geht man nicht an, weil der Tag einfach zu voll ist mit den Themen, mit denen man sich abhängt. Ich sage immer, viele, mit denen ich da zusammen mache, die wollen das nicht hören. Ich sage, ich hätte genauso gut saufen können oder in die Spielhalle gehen können. Wenn ich mich ablenke, gesoffen haben wir ja. Wenn ich mich ablenke, dann habe ich keine Chance, über die wahren Gründe nachzudenken. Bei mir war es so, ich bin sehr wohlbehütet als Einzelkind auf einem Dorf im Niederrhein mit starker katholischer Prägung etc. bin ich groß geworden und meine Eltern haben alle die Träume und Chancen, die sie nicht hatten als Nachkriegsgeneration, auf mich projiziert und haben, vielleicht war der Erwartungsdruck, der auf mir lastete, der gefühlte, einfach zu groß, dass ich dem nicht gerecht werden konnte und einfach daraus flüchten wollte. Gerade Essstörung hat ganz viel mit Kontrolle zu tun. Also wenn man das Gefühl hat, ich werde kontrolliert, ich habe nicht mehr die Kontrolle, dann hat man natürlich beim Essen, ist man der Herr über sich selbst. Dann entscheidet man, ich esse nicht. Und das ist am Anfang ist das halt ein Hochgefühl, wenn man da über sich, seinen Körper und seine Gefüge entscheidet und kontrolliert. Es entgleitet halt in den meisten Fällen. Ne? Und ich weiß es nicht wirklich, aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass ich dieser Druck, der unterbewusst auch belastet. Ne? Der Junge macht Abitur, ich weiß nicht, der durfte in der Schule, der wird studieren, der wird der Erste sein in der Familie, der studiert und der wird eine goldene Zukunft haben, da ist ihm einfach nicht gewachsen war. Ne? Und deshalb da den auf die Art vielleicht am Anfang den Stinkefinger gezeigt hat. Ne?
Du hast damals Hilfe gefunden. Du bist heute selber unterwegs als ja, als was? Laberhannes. Ich wollte gerade sagen, als Messias. Ja. Nee, bist du ja nicht. Aber du erzählst von deinen Erfahrungen, ne? Und glaube ich.
Genau.
Bringst den Blick auch auf die Gefahren, dass eben nicht nur junge Mädchen davon erfasst werden können, sondern auch junge Männer, ne? Und im Wesentlichen junge Männer. Also ältere, glaube ich, eher nicht, oder?
Möchte ich nicht sagen, aber es ist natürlich sehr, sehr in dem jüngeren Bereich, sage ich mal, 15 bis 25, 30, da machen natürlich die sozialen Medien, machen da auch ihr übriges Instagram, Facebook, TikTok, also es werden einem ja Schönheitsideale auch als Mann vorgegaukelt, die halt viele auch glauben und denen die nachhechten, ne? Und die einfach sagen, wenn ich so bin, habe ich keine Probleme, ne? Wenn ich dann auch, aber das ist halt oft nicht so, ne? Viele sind halt wirklich unverstanden mit ihren Problemen und ich war jetzt im Januar noch an einem Gymnasium bei den 9. Klassen und die Kinder sind halt einfach auch jetzt durch 2 Jahre Corona sind diese jungen Menschen, die hängen einfach in der Luft. Die mussten jetzt sich erstmal mit sich selber beschäftigen. Sie durften keinen treffen. Es fand nichts statt. Und auf einmal haben sie sich mit sich selber beschäftigt. Und da sind viele auch, die psychisch wirklich angeknackst sind. Also das ist für einen, der nicht so ganz psychisch stabil ist, war Corona schon in meinen Augen schon ein Sargnagel. Ne? Das zeigt auch die Zahl der Anfragen, die ich kriege. Ich meine, ich mache es ja nur nebenbei, neben meinem Job. Aber man könnte ständig irgendwo hinfahren und mit Leuten reden. Und ob es verzweifelte Eltern sind oder ob es halt einfach Kinder sind, die nicht gehört und nicht gesehen werden und die sich dann in sowas flüchten. Weil wenn ich dann den ganzen Tag nichts esse, habe ich den ganzen Tag was zu tun. Und zwar über das Nicht-Essen nachzudenken. Ne?
Ja. Was kann eine Lösung sein? Wenn das Problem auftaucht?
Also ich finde, man sollte es, man, wenn man es schon mal entstigmatisiert, wäre in meinen Augen schon mal nicht schlecht. Ich sag mal, die Depression hat zum Beispiel durch den neumodischen Begriff Burnout eine andere Wertigkeit gekriegt. Depression klingt eher schwach und ne, du hast es nicht geschafft. Burnout ist einer, der hat immer am Limit gearbeitet, ist jetzt einfach durch. Das hat vielen, der Deckmantel hat vielen geholfen, einfach zu sagen, ja, ich habe Burnout. Ne? Nur ist Anorexie, speziell Magersucht, ist natürlich auch ein sehr, ja, finde ich, ein sehr schweres Wort. Das klingt halt schon so schwer. Und aber ich, ne, also wenn man es aus der Ecke rausholt und aus der Anonymität rausholt, indem man einfach sagt, das ist eine Facette im Leben, die betrifft Leute und keiner macht es extra, keiner sucht es sich ja aus. Wenn man der ganze Sache ein Gesicht gibt und das so ein bisschen, wie gesagt, ans Licht holt, kann man eigentlich ja, versuchen, dass die Leute sich trauen. Ich hatte da, wie gesagt, in der 9. Klasse, die waren 15, das waren alles Checker. Da war auf einmal meldete sich einer, ein Junge, und sagte, ja, mir geht es seit einem Jahr nicht gut und ich versuche, mir Hilfe zu holen und ich versuche, da auch mit meinen ein, zwei besten Freunden drüber zu reden. Da habe ich auch gesagt, der stellt sich vor eine Klasse von 25 Leuten hin mit 15, wo es nur um Vergleichen geht. Und offenbart da seine Gefühle, da habe ich auch gesagt, da bist echt ein Held. Ne? Also da so mutig zu sein und sich hinzustellen und zu sagen, mir geht's scheiße. Weißt du, und so Leute braucht es halt, damit der Nächste sich traut und damit man das einfach aus der Anonymität kriegt. Ich glaube, dass du das nicht zurückdrehen kannst. Die Medien sind zu schnell und die sind auch zu gnadenlos in meinen Augen. Aber wenn du nicht alles für bare Münze nimmst und anfängst, dich selber ein bisschen zu mögen und zu akzeptieren, ist es schon mal in meinen Augen ein Schritt.
Als du das Problem, als das Problem bei dir aufkam, gab es ja, also neue Medien ja sowieso nicht. Es gab ja nicht mehr Internet. Also,
nee, nee. Da waren die Gummistiefel also, noch aus Holz.
Genau. Und das neueste Nokia, der letzte Schrei, ne? Der letzte Scheiß. Genau. Ja, das kam ja tatsächlich dann auch nochmal später, ja. Angenommen, es hat jetzt jemand das Problem, eine Esssucht, Anorexie, was auch immer. Wo kann der sich hinwenden?
Also der wichtigste Schritt in meinen Augen ist, dass man anfängt zu reden, weil man redet einfach nicht. Ich habe auch nicht geredet. Ich habe stumm gelitten. Und habe versucht, über meinen Körper zu reden. Ich sah so scheiße aus. Ich war mit meiner Ältesten, die wird jetzt nächste Woche 20, war ich beim Babyschwimmen. Und ich sah aus wie ein KZ-Sträfling. Und ich habe gedacht, ich stehe in der Blüte meines Lebens. Und habe aber gleichzeitig gedacht, ja Leute, ihr müsst doch sehen, wie scheiße es mir ist. Guck mich doch mal an. Das kannst du doch nicht übersehen. Weißt du, aber die Worte kommen nicht. Du bist stumm und versuchst dich in Teilen über deinen Körper mitzuteilen. Funktioniert halt einfach nicht. Ne? Es gibt, wie gesagt, Reden, wenn man einen hat. Also ich hab mit einem Freund drüber geredet, weil wenn man es in der Familie, finde ich, als erstes thematisiert, da hat man natürlich Sorge, dass das ganze System so ein bisschen fragil ist. Da kann viel in die Hose gehen, wenn man das erzählt. Aber wenn man das einem Dritten erzählt, der ein bisschen abseits steht, der mir nicht gefährlich ist, wenn ich meine Geschichte erzähle, der nicht mein familiäres Gerüst oder Freundschaften, Partner etc. ins Wanken bringt, da ist schon geholfen. Und es gibt eigentlich recht viele Angebote. Also wir haben zum Beispiel in Düsseldorf haben wir eine Selbsthilfegruppe für junge Männer mit Essstörung und Magersucht gegründet. Und das ist meines Wissens zumindest in NRW die einzige Gruppe, ne, die es gibt. Und da gibt's halt wirklich regen Zulauf. Und da sieht man halt, wie wichtig dieses Thema ist. Und man muss einfach ein bisschen Mut fassen und gucken. Mittlerweile gibt es Angebote, auch speziell für Männer. Das ist einfach. Nur man drückt es halt weg, weil man nicht aus seiner Deckung kommen will.
Ja. Also reden, Hilfe holen.
Auf jeden Fall, definitiv. Weil es ist so einsam und den Kampf verlierst du. So viele sterben gerade an Magersucht, weil sie einfach sich keine Hilfe suchen, nicht reden. Ich habe ein Beispiel, weiß nicht, ob ich es dir mal im Privaten erzählt habe. Wenn ich aus meinem Bürofenster geguckt habe, da war ein Mädel, die rannte jeden Morgen und jeden Mittag an meinem Fenster vorbei. Da war die war klapperdürr und dick angezogen und ging so stramm Schrittes. Und dann sagte ich zu meiner Kollegin gesagt, ey, der geht's nicht gut, ne? Dieser, willst du denn machen? Ich sage, ich werde die mal ansprechen, ne? Und sagt, die kannst du nicht ansprechen. Ich sage, natürlich. Und dann habe ich sie mittags mal ganz lieb an der Straße ein bisschen abgepasst, habe sie angesprochen, habe gesagt, hör mal, ich sehe ja, dass es dir nicht gut geht. Ich habe auch fast 20 Jahre an Essstörungen, Magersucht gelitten und pass einfach ein bisschen auf dich auf und such dir Hilfe. Also nie mahnend und so. Und er hat sich wirklich bedankt, Tränen in den Augen, sagt, er ist so aufmerksam, dass du mich siehst und dass dir das aufgefallen ist. Und Ende vom Lied war, ich habe sie danach nie wieder gesehen, sie ist nie wieder die Strecke gegangen. Entweder weil sie keine Lust hatte, nochmal angesprochen zu werden, vielleicht hat sie sich Hilfe gesucht. Im schlimmsten Fall gibt es sie nicht mehr, das weiß ich nicht. Aber das Weggucken ist halt einfach, finde ich, der falsche Weg. Mhm. Aber es ist in vielen Bereichen so, dass Weggucken falsch ist.
Klar. Und es sterben viele daran, an Magersucht?
Ja. Weil einfach die Organe werden in Mitleidenschaft gezogen, die Die Haut, die Zähne, es ist so viel, was in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich sag mal, ab einem gewissen Punkt ist es nahezu ein Point of No Return. Also, ich habe mal mit einem Ehepaar gesprochen, da ist der Junge mit 16 Jahren ins Krankenhaus gekommen, da wog er 35 Kilo. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, Sie können ihn nicht retten. Wenn er nicht essen will, er wird sterben. Irgendwann kann der Körper nicht mehr. Du hast so eine Mangelernährung. Dir fehlt es an Vitaminen, dir fehlt es an allem. Und Magersucht hat eine ganz hohe Sterberate, die halt wirklich unerkannt ist, weil sie halt im Verborgenen stattfindet. Weil die Leute sterben halt durch Verhungern.
Was hast du damals gewogen?
Ja, ich habe in der Spitze unter 60 gewogen. Das war jetzt nicht lebensgefährlich. Bei 1,85 war schon sehr schmal. Aber es war halt auch jede Treppenstufe wurde immer höher. Das Sitzen wurde immer mehr zur Qual, weil eigentlich, ja, du hast quasi auf deinen Hüft- und Steißknochen gesessen. Ja, jeder nicht erlaubte Bissen, der hat dir den Tag kaputt gemacht. Ne? Du warst einfach dann war das Gewicht und die Waage hat deinen Tag bestimmt und hat gesagt, der wird gut oder der wird schlecht. Aber in der Regel wurde er halt schlecht, weil du konntest den Kampf kannst du halt nicht gewinnen. Ne?
Furchtbar. Wie schön, dass du da rausgefunden hast aus dieser Spirale, ne?
Ja. Ja, also.
Hast du damals Alkohol getrunken?
Ja.
Oh Gott, ey. Ist ja auch eine
Und den
scheiß
Marathon
Kombi, ne?
gelaufen.
Auch
Und den
noch.
Marathon gelaufen. Und konnte über gesundes Leben philosophieren.
Ja. Ja, da kommen wir noch mal zum Alkohol. Ja, ich kenne inzwischen ja einige Leute und da sind dann viele bei, die Yoga machen, die sich sehr gesund ernähren. Ja, kein Zucker, kein Koffein, kein dit, kein dat und trinken
Ja.
zu viel. Ja, und das finde ich dann, das finde ich so schräge. Also so wie du, ja. Schlau über gesunde Ernährung erzählt hast oder über das Gesundsein und selber ganz unten war es ja fast, ne? Kann man das so sagen?
Ja, man lügt sich total in die Tasche. Das ist so. Man lügt sich so in die Tasche. Und ja, man will natürlich auch eine Fassade wahren, weil man nicht entdeckt werden will. Ne? Weil man denkt, wer soll mich denn verstehen? Ich meine, wer soll auch verstehen, dass man ein Problem mit so etwas Elementarem wie Essen hat? Ist ja auch, ich nehme es keinem krumm, der es nicht versteht, weil es ist ja rational überhaupt nicht zu verstehen, warum man das macht. Und dass es viel tiefer ist, dass das kein Schönheitswahn ist, dass das nicht das Ziel ist, irgendwelche Idealen hinterher zu hechten, sondern dass das wirklich eine Strategie ist, um vor Problemen welcher Größe auch immer zu flüchten. Es gibt Leute, die haben so viel Leid entdeckt, die entwickeln multiple Persönlichkeiten und geben jeder Persönlichkeit, die sich ja gar nicht kennen, die Persönlichkeiten, geben die einen Teil des Leids, weil das gebündelte Leid ja gar nicht zu ertragen wäre in der Gänze. Und so spalten die sich auf. Und es gibt halt viele, die beschäftigen sich dann damit einfach, um das eigene Leid damit auszublenden. Ich habe eine gute Freundin gehabt aus einer Hamburger Professorenfamilie, die ist von ihrem Vater missbraucht worden. Ja, und die ist einfach in die Magersucht gerutscht, weil sie nicht überlebt hat. Das war ihre Überlebensstrategie, weil sie hat auch innerhalb der Familie keinerlei Hilfe gefunden. Sie hat dann irgendwann ihre Mutter damit konfrontiert und die Mutter hat ihr dann gesagt, ja, ich habe immer gedacht, lieber sie als ich. Ich meine, da kannst du ja nur durchdrehen. Ne? Und
Furchtbar.
das sind halt Strategien, die der Kopf einem dann fälschlicherweise an die Hand gibt, die oft nicht ins Gute führen. Ne? Aber im ersten Moment vielleicht helfen.
Ja, aber gibt es das denn nicht auch, dieses Schönheitsideal, dem manche hinterherhecheln und dadurch in die Magersucht rutschen? Oder gibt es das
Auch,
gar nicht?
doch, gibt
Doch,
es
gibt es
auch,
auch,
gibt es
ne?
auch. Gibt es auch. Also zum Beispiel dieser übertriebene Sportwahn, der jetzt gerade bei so Jungs und Jugendlichen und heranwachsenden jungen Männern ist auch eine Form von Essstörung. Wenn ich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehe und versuche, meinen Körper zu optimieren, ist auch eine Form von Essstörung. Also das tun halt die sozialen Medien, tragen ihren Teil dazu bei, dass sie einfach sagen, dass sie einem einfach ein Bild vorgaukeln, wie man zu sein hat, damit man glücklich ist. Ne? Die Frauen sind alle berufstätig, haben drei Kinder, wohnen im schönen Haus, sehen top aus, alles gut. Und wie viel glauben daran? Nein, irgendwas muss man sich ja in der Jugend orientieren und entlang hangeln. Und wenn man sich das zum Vorbild nimmt, kann es halt wirklich oft schwierig werden.
Wie mit, ich würde mal fast sagen, wie mit allen Süchten, ne? Ist denn absolut. Immer nur die Frage, stehst du an der Kreuzung, welche falsche Abzweigung nimmst du jetzt, ne? Alkohol, Straßendrogen, Essstörung.
Alles.
Gibt's ja mannigfaltige Möglichkeiten.
Und ganz viel ist halt die Flucht vor einem selbst, ne? Das ist einfach so.
Ja. Wow. Schweres Thema, ne?
Ja, schweres Thema.
Wie oft bist du damit unterwegs? Und erzählst davon?
Kommt drauf an. Also ich war jetzt im Herbst in Köln auf einer Fachtagung, dann war ich im Januar, war ich an der Schule. Ich wäre jetzt in den letzten Tagen nochmal nach Berlin gefahren, aber da wäre dann halt der Redezeitraum war dann relativ eingekürzt, sodass das keinen Sinn gemacht hätte, irgendwie 10, 12 Stunden Zug zu fahren, für 15 Minuten zu reden. Ist immer unterschiedlich. Also es gibt eine Wanderausstellung, die tourt seit ungefähr 10 Jahren durch Schulen. Die heißt Klang meines Körpers. Die haben wir damals entwickelt. Die hat, glaube ich, auch den Bayerischen Medienpreis bekommen. Keine Ahnung, irgendwie, auf jeden Fall ist sie dekoriert. Wir haben mit 37 Grad haben wir mal gedreht beim ZDF. Und haben wir, also kommen immer mal wieder Anfragen und dann muss ich halt einfach, wäge ich einfach ab, was macht man nicht. Oft sind es auch einfach reißerische Formate, sag ich mal, RTL 2 oder so, die dann einfach halt die Sau durchs Dorf treiben wollen. Ne? Und das würde ich halt nicht machen.
Nee, dafür ist das Thema zu ernst. Ne?
Genau. Wie gesagt, man muss halt einfach sagen, es kann gut ausgehen und man muss nicht jeden den zeigen, der nicht mehr auf seinen zwei Beinen stehen kann, weil hat auch alles ein bisschen was mit Würde zu tun.
Würdest du, hast du mal drüber nachgedacht, zum Thema Alkohol zu erzählen? Also jetzt nicht hier im Podcast, sondern an Schulen oder in der Öffentlichkeit?
Habe ich drüber nachgedacht? Jetzt nicht direkt, aber würde du sagst, ist natürlich auch, wäre natürlich, würde wahrscheinlich auch einen gewissen Anklang finden, ne? Also, dass man einfach offen erzählt. Also ich hab gelernt in den letzten Jahren, auch durch die Essstörung und alles, je offener man darüber erzählt und je mehr man sein Herz und seine Seele nach außen kehrt, desto authentischer ist man und desto mehr erreicht man die Leute, als wenn man jetzt irgendwie nur eine Story erzählt oder irgendwie was Fiktives oder so, Seitdem ich, sag ich mal, mit meinem Namen da nicht mehr hinterm Berg halte und einfach sage, ich bin so, wie ich bin, ich habe ja keinem was getan, ist die Resonanz deutlich positiver und auch liebevoller gegenüber dem Thema, dass man einfach sagt, ja, guck mal, ne? So ist es halt einfach. Mehr ist es nicht, es ist halt einfach so.
Ja, und dann kriegt das die Problematik eben einen Namen und ein Gesicht, ne? Deshalb ist es, glaube ich, gut, dass du mit deinem richtigen Namen da rausgehst und nicht Michael S. Punkt aus, wissen wir gar nicht, ja.
Ja, weil da gibt es so viele von.
Balken vorm Gesicht, denn in der Schule da erscheinst und was erzählst, ne? Mit feststellter Stimme, ja. Guck mal, so könntest du gleich als Doppelpack. Stunde 1, Essstörung, Stunde 2, Alkohol.
Theoretisch, ja. Der Tag hat aber nur 24 Stunden.
Nebenbei muss auch noch Geld verdienen, ne?
Ja, hin und wieder.
Dumm gelaufen, ja.
Ja.
Cool. Gibt es Dinge an deiner Nüchternheit, um da nochmal drauf zu kommen, wo du heute sagst, das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt?
Nö. Also ich muss sagen, mein Ziel war nicht zu trinken, aber ich hatte keine Erwartung an das, was dann kommt. Da war ich relativ naiv unterwegs. Also wie gesagt, mein Ziel war nicht zu trinken, was am Anfang auch nicht immer einfach war. Da habe ich mich schon auch an den Tagen und Wochen entlang gehangelt. Aber ich hatte jetzt keine Erwartungen, was ich für Wege auftun oder was da auf mich zukommt. Da war ich völlig blauäugig unterwegs. Was kam, das kam. Also ich sag mal, Erwartungen werden sowieso immer enttäuscht, weil sie nicht gehalten werden. Nö, da bin ich einfach vorwärts gestapft und habe gesagt, ach, guck mal, eine Woche, guck mal, einen Monat, ist auch cool. Wieder was Neues entdeckt, ach, guck mal hier. Da bin ich relativ unbedarft dran gegangen.
Wann war für dich der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, jetzt bin ich über den Berg für mich?
Ich glaube, als ich so einmal das Jahr rund gemacht habe, also für viele war Corona ja recht schwierig in die falsche Richtung. Für mich war es eigentlich nicht schlecht, weil ich ja sowieso nicht weggehen konnte. Und dann, das war Juni 20, da war so der dritte Corona-Monat, alles war zu, also ich hatte gar keine Möglichkeiten wegzugehen. Und mir hat das mit den Maßnahmen dahingehend in Anführungsstrichen geholfen, dass ich gesagt habe, ja, es gab Gelegenheit macht Diebe, die gab es nicht und da bin ich da, das hat mir da geholfen, nicht rückfällig zu werden. Ich glaube, wenn ich 20 oder 21 auch da eine unserer legendären Mallorca-Touren gemacht hätte, ich weiß nicht, ob ich die geschafft hätte. Da war ich, glaube ich, nicht so stabil im Kopf. Aber ich sag mal, so nach einem Jahr, und dann, wenn man alles mal so erlebt hat und auch so Silvester und Geburtstag, was ja sonst wirklich Heidewitzka, Herr Kapitän war, da habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt kann mir nichts mehr schocken.
Ja. Also ein Jahr, sagst du, hast du für dich gebraucht, um angstfrei zu sein, sozusagen.
Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen.
Cool. Also wir sehen uns am Samstag. Wir sehen uns ja am Samstag.
Jawohl.
Wir gehen nämlich gemeinsam auf ein Konzert von Lotto King Karl in Hamburg. Du kommst von Düsseldorf nach Hamburg. Freue ich mich schon sehr drauf. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann ist das natürlich schon längst vorbei. Aber ich freue mich riesig drauf.
Ja, das wird super.
Du kommst ja auch mit Kumpels.
Jo.
Und dann werden wir mal gemeinsam erleben, wie das ist, wenn andere viel trinken und eine ganze Konzertarena mehr oder weniger Kopf steht und wir da mittendrin.
Ja, ja.
Das wird lustig, ne?
Das wird super. Das wird, ist völliger Ritt. Wir fahren samstags morgens los und fahren samstags nachts zurück, aber es wird genial. Also ich habe da richtig Bock drauf und ich glaube, wir werden nicht enttäuscht werden da.
Das glaube ich auch nicht. Und das habe ich ja gar nicht gesagt, ich habe am Samstag sturmfreie Bude, ne? Also,
oh.
Deshalb habe ich ja gefragt, wann ihr wieder nach Hause müsst.
Ja, Sonntag ist Muttertag und meine Mom ist 82 und da ist das schon eigentlich eine Ehrensache, dass ich den Tag mit ihr verbringe. Von daher wird nachts zurückgeritten und dann ist gut.
Ja. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Meine Mutter ist auch 82 und muss ich wohl am Sonntag auch mal hin.
Ich kann ja als Double da vorbeifahren.
Ich glaube, das klappt nicht. Ich habe keine Tätowierung, so wie du.
Mist.
Michael, wen möchtest du gerne grüßen?
Oh, stimmt, wäre es ja jetzt so eine Grußrunde. Also zuallererst grüße ich meine Frau, die immer noch da ist, trotz aller Kapriolen, die mit mir durch dick und dünn gegangen ist. Dann grüße ich meine Kinder, 20 und 7, die eigentlich, die es wert sind, dass man jeden Tag klar und nüchtern mit ihnen verbringt und die beste Person seiner selbst ist. Grüße gehen raus an meine Mom. Ganz besonderer Gruß geht an meinen allerbesten Freund Matsche, Matthias in Oldesloe, den du am Samstag auch kennenlernen wirst. Seit 35 Jahren durch dick und dünn. Und alle aus der Rauschungsglücklich-Gruppe, alle, die ich persönlich da bei unserem Treffen in Meerbusch kennenlernen durfte, alles super liebe Menschen und ganz warm und lieb war alles und toll und ja, und ich denke, das sollte genügen. Jo. Ich habe keinen vergessen, glaube ich.
Super. Da hast du noch einen letzten Tipp für die Leute, die jetzt vielleicht noch am Anfang stehen und sagen, Mensch, der Michael, der hat es ja gepackt, der ist jetzt schon bald 3 Jahre nüchtern. Kannst du dem was mit auf den Weg geben?
Also ich finde gerade am Anfang für mich war wichtig, sich nie zu sicher fühlen, immer achtsam sein. Ich glaube, dass man schneller wieder rückfällig wird, als man gucken kann, wenn man sagt, so, jetzt habe ich 3 Monate geschafft, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Und was mir persönlich allen Druck genommen hat, war, als ich irgendwann zu mir gesagt habe, ich werde nie wieder einen Schub trinken. Da gibt es keine Schlupflöcher mehr, da gibt es keine Wenn und Abers und hin und her, sondern einfach, ich trinke nichts mehr. Und da ist halt wirklich für mich persönlich alle Last abgefallen, wo ich gedacht habe, ja, du brauchst dich dann jetzt nicht mehr mit beschäftigen, weil du trinkst nichts mehr. Und damit war der für mich der Drops gelutscht. Und alles andere war immer, man hat ja immer Phasen gehabt, wo man nichts getrunken hat. Aber man hat sich immer Schlupflöcher gebaut. Und als ich gesagt habe, nee, ich trinke nie wieder, war alles vorbei. Für mich aller Druck weg.
Ja, wobei diese Aussage nie wieder, ja sehr, sehr vielen sehr viel Angst macht, ne?
Also mir hat sie geholfen. Mhm. Mir, ich kann das verstehen, dieses nie wieder, dieses Endgültige, dass das auch Angst machen kann. Mir persönlich hat es wirklich geholfen, weil ich gesagt habe, so, du brauchst dich da eigentlich nicht mehr mit beschäftigen. Weil ja. Es gibt bei einem nie wieder gibt's keinen zweiten Weg und dann kann ich das auch ad acta legen. Ne? Und deshalb ja. Versuche ich da halt so entspannt wie möglich mit umzugehen.
Sehr gut. Scheint dir gut zu gelingen, Michael.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Nein, funktioniert gut. Alles super. Alles super.
Ich freue mich auf unser Wiedersehen, Michael. Absolut. Ich danke dir fürs Gespräch.
Gerne.
Und sage hier ganz offiziell alles Gute. Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut, Kai. Ciao, bis bald. Bis Samstag.
Ciao.
Und das war das Gespräch mit Michael. Michael, vielen Dank, dass du dich nochmal zur Verfügung gestellt hast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das auch in Zukunft nochmal wiederholen mit anderen Gesprächsteilnehmern aus der Vergangenheit, die einfach mal erzählen, was so im Laufe der Zeit alles passiert ist. Ja, Michael und ich waren das Wochenende darauf dann bei Lotto King Karl in Hamburg. Michael ist mit seinen Kumpels extra angereist hier in den Norden, hat mich zu Hause abgeholt, weil ich ein bisschen Ischias hatte, war so ein bisschen behindert und wir hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß, irgendwie ein blödes Konzert, aber Bombenstimmung. Ich wollte erst sagen, tolles Konzert, aber das war es leider nicht. Wir hatten trotzdem viel Spaß und das ohne Alkohol. Ja, wir haben um uns herum haben die Leute einige viel, andere mehr getrunken. Und wir waren da nüchtern und, glaube ich, haben am lautesten gelacht von allen, haben mitgesungen, ein bisschen mitgeschunkelt. Also das Leben ohne Alkohol kann auch wirklich Freude machen. Ich kann das jetzt an dieser Stelle nochmal bestätigen. Insbesondere dann, wenn man nette Leute um sich hat. Danke, Michael. Danke möchte ich auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sagen, wenn du deine Stimme für den Podcast hier abgibst. Bei der Wahl zum Deutschen Podcastpreis in den Shownotes findest du einen Link, da klickst du drauf. In den nächsten Tagen kannst du da noch deine Stimme abgeben, damit Tanzen kann man auch auf Brause einen Preis gewinnt. Und wer weiß, dadurch wird die Nummer hier vielleicht noch ein bisschen größer. Würde mich freuen. Freuen kannst du dich auf die kommende Woche. Da gibt es ein tolles Gespräch mit Birgit. Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, es lohnt sich, da reinzuhören, wie es sich natürlich jede Woche lohnt. Und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.